Den Predigttext haben wir ja bereits gehört. Der Predigttext aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums steht in vielen Übersetzungen unter der Überschrift „Der gute Hirte“. Wir befinden uns in diesen Versen oder vor einem Schafstall. Jesus benutzte oft Bilder, wenn er den Menschen, mit denen er unterwegs war oder die gekommen waren, um ihn zu hören, von Gott und seinem Reich erzählte. In diesem Vergleich spricht er davon, wie ein guter Hirte handelt, der sich um seine Schafe kümmert. Besonders in Abgrenzung zu den Dieben und Räubern, die den Schafen an den Kragen wollen. So ganz geläufig sind uns Schafe ja in Friedrichshain nicht oder überhaupt in der Großstadt. Die wenigen, die ich außerhalb des Zoos oder Tierparks zu Gesicht bekommen habe, grasen im Sommer im Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg. Die sind dort in einem eingezäunten Gebiet und lassen es sich schmecken. Zur Zeit von Jesu war das allerdings etwas anderes. Im Sachwortregister der Basisbibel heißt es:
Schafe wurden tagsüber von einem Hirten in Herden auf die Weide geführt. Am Abend trieb der Hirt die Herde in einem Schafstall zusammen. Der Schafstall war in der Regel kein festes Haus, sondern eine sogenannte Hürde, die nur notdürftig vor Wind und Regen schützte. Ein solcher Schafstall war oft mit einer Steinmauer umgeben und mit Dornengestrüpp bedeckt, das Diebe oder wilde Tiere fernhalten sollte. Sesshafte Bauern, die ihre Schafe in Ortsnähe weideten, konnten ihr Vieh in einem ummauerten Hof beim Haus unterbringen. Oft nutzten sie auch feste Ställe oder natürliche Höhlen oder hielten das Vieh in einem Teil des Hauses, der als Stall diente. Zur Zeit Jesus war es üblich, abends mehrere Herden gemeinsam in einen Schafstall zusammenzutreiben. Ein einzelner Hirt konnte dann als Wächter den Eingang bewachen.
So weit, so gut. Offenbar ein recht alltägliches Bild, das Jesus hier zur Illustration benutzt. Aber in Vers 6 heißt es, dass die Zuhörenden nicht verstanden, was Jesus mit dem Vergleich sagen wollte. Das lesen wir ja tatsächlich öfter in den Evangelien, dass er Geschichten erzählt und Vergleiche benutzt, die aus dem Alltagsleben der Menschen stammen. Und Jesus will damit etwas über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen aussagen. Aber diese zweite Bedeutung verstehen auch seine engsten Vertrauten oftmals nicht. Bei diesem Bild im Johannesevangelium muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass Jesus mich auch ein bisschen verwirrt. Erst ist er der Schafhirte, dann ist er plötzlich die Stalltür. Du kannst doch nicht im gleichen Bild plötzlich wechseln und was ganz anderes darstellen. Jesus macht es aber genau so. Außerdem muss ich sagen, dass ich mit dem Bild des Hirten viel mehr anfangen kann als mit einer leblosen Tür. Ein Hirte ist ein Mensch, der sich um seine Herde kümmert. Die Übertragung von der Schafherde auf eine Gemeinschaft von Menschen, um die sich gesorgt wird und die Schutz braucht, finde ich jetzt nicht so schwer nachzuvollziehen. Und Gott mir als einen Hirten vorzustellen, der für die Schäfchen sorgt, finde ich auch nicht abwegig. Für die Zuhörenden muss dieser Vergleich von Jesus neben Psalm 23 auch an einem anderen prophetischen Text erinnert haben, der ihnen sicher vertraut war. In Hesekiel 34 steht:
Der Herr, der mächtige Gott, hat gesagt: Ich selbst will jetzt nach meinen Schafen sehen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt seine Herde wieder zusammensucht, wenn sie auseinandergetrieben worden ist, so suche ich jetzt meine Schafe zusammen. Ich hole sie zurück von allen Orten, wohin sie an jenem unheilvollen Tag vertrieben wurden. Aus fremden Ländern und Völkern hole ich sie heraus. Ich sammle sie und bringe sie in ihre Heimat zurück. Die Berge und Täler Israels sollen wieder ihr Weideland sein. Ich lasse sie dort auf saftigen Wiesen grasen. Auf den hohen Bergen Israels sollen sie ihre Weide finden und sich lagern. Ich will selber für meine Herde sorgen und sie zu ihren Ruheplätzen führen. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott.
Für die Israeliten war also ein Vergleich mit Schafen jetzt gar nicht so neu und ein sehr positives Bild. Ich glaube, für uns hier in Friedrichshain würde Jesus vermutlich einen anderen Vergleich gebrauchen. Vielleicht das Bild von einem Club und er ist der Türsteher. Wenn er seinen Job gut macht, dann kann man im Club in Ruhe feiern und tanzen und keiner bedrängt einen als Frau oder sucht Stress mit dem nächstbesten Typen und fängt eine Schlägerei an. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig. Stell dir aber mal vor, Jesus benutzt dieses Bild und sagt dann: Ich bin aber auch die Clubtür, durch die man rein und rausgehen kann und ein weiches Bett zum Ausruhen findet. Ich habe mich in der Auseinandersetzung mit diesem Text ganz neu gefragt: Warum bezeichnet sich Jesus als Tür? Dazu habe ich drei Punkte herausgearbeitet. Erstens: Die Tür zu den Schafen, die Schafstür. Wohin führt Jesus als Tür die Schafe? Und drittens: Kirche als Gegenraum. Kommen wir zum ersten Punkt: Die Tür zu den Schafen versus die Schaftür. Wozu braucht es überhaupt hier Türen? Türen ergeben nur Sinn, wenn es einen abgeschlossenen Raum gibt. Eine Tür mitten auf einem weiten Feld ist sinnlos. Türen verbinden Räume miteinander oder führen von einem Raum hinaus in die Weite. Man kann sie verschließen, zusätzlich vergittern, man kann sie am Stück offen halten oder gar aushängen, wie in meiner Küche im Normalfall die Tür. Im Normalfall führen Türen in zwei Richtungen. Was ist die Funktion der Tür in unserem Text? Die vielen Möglichkeiten der Übersetzung des altgriechischen Genitivs an dieser Stelle führt dazu, dass die meisten deutschen Texte hier die Tür für die Schafe oder zu den Schafen übersetzen. Mit der ersten Variante für die Schafe könnte ich noch leben. Aber die zweite Übersetzung zu den Schafen hin ist mir zu eng. In der deutschen Sprache bilden wir sehr gern Komposita, also zusammengesetzte Substantive. Daher würde ich diesen Vers tatsächlich sogar mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Schafstür übersetzen. Das klingt zugegeben ein bisschen seltsam und erzeugt Assoziationen, die uns jetzt nicht unbedingt weiterbringen. Worum es mir aber geht, ist, dass die Tür, als die sich Jesus laut diesem Text selbst bezeichnet, eben nicht nur in eine Richtung aufgeht. Es ist nicht nur die Tür, die zu den Schafen führt, sondern auch und vor allem die Tür, die ihnen den Zugang zur guten Weide eröffnet. Also, um im Bild zu bleiben, es ist die Verbindung nach draußen. Die Schafe stehen im Moment gut behütet in ihrem Stall. Da sind sie zwar sicher, aber da ist nicht die frische Wiese mit dem saftigen Gras. Diesen Zugang ermöglicht eben erst die Stalltür. Jesus sagt, es ist die Tür, durch die die Schafe ein- und ausgehen können. Also zwischen Stall und draußen, hin und her. Interessant. Zweitens, wohin führt Jesus als Tür die Schafe? Wir wissen also, dass auf der einen Seite der Stall ist, der offenbar ein Schutzraum ist. Wohin geht es also mit Jesus als Tür in die andere Richtung? Der Text gibt in zwei Versen eigentlich drei Antworten auf diese Frage. Sie führt zur Errettung, sie führt zur Weide, sie führt zu einem Leben in Fülle oder in Überfluss. Das sind Aussagen, die schwer zu überbieten sind. Und wahrscheinlich bedeuten sie sogar alle dasselbe. Ich könnte einfach sagen, Jesus ist der Weg zum ewigen und erfüllten Leben. Und damit Predigt Ende. Auch wenn ich glaube, dass es so ist, steckt aber in diesem Text vielleicht doch noch etwas mehr. Wir haben hier in dem Vergleich von Jesus im Prinzip zwei Räume und eben ihn als die Tür. Hier ist der Schafstall und da das Weideland. Türen verbinden Räume. In der Literaturwissenschaft gibt es ganz verschiedene Räume. Das griechische Wort Topos taucht daher in verschiedenen literarischen Konzepten auf. Es gibt Utopien, Dystopien und Heterotopien. Utopien sind wortwörtlich Nichtorte. Es sind Vorstellungen von etwas, das noch nicht existiert, von dem wir uns aber wünschen, dass es Wirklichkeit wird. Ein Staat, in dem man unabhängig von seinem Nachnamen einen Job oder eine Wohnung bekommt. Eine Welt, in der niemand verhungert oder alle ihren Besitz miteinander teilen. Das ist Utopie. Dystopien sind das Gegenteil von Utopien. Sie sind Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft sein könnte, die wir uns nicht wünschen, wie zum Beispiel den Hunger Games. Dystopien sind Schreckensorte. Der berühmte französische Philosoph Foucault hat noch einen weiteren Begriff geprägt, der nach Eingang in die Literaturwissenschaft gefunden wurde, nämlich den Begriff der Heterotopie. Das Wort kann man übersetzen mit Andersort oder auch Gegenort. Das Spannende an all diesen literaturwissenschaftlichen Konzepten ist, dass sie sich nur in Beziehung zu einem bereits existierenden Raum definieren lassen, nämlich dem alltäglichen Jetzt, das wir kennen und das für uns der gewohnte Raum ist. Für die Schafe ist das der Stall. Wir kennen die Regeln und Normen in diesem Raum. Nach Möglichkeit nicht pupsen, nicht drängeln, nicht laut blöken und dann halten wir es zusammen aus in unserem Schafstall. Im Schafstall sind wir sicher vor den Wölfen und den Dieben und den Räubern. Wenn wir aber durch die Tür ein- und ausgehen können und auf der anderen Seite das gute Essen und das Leben in Fülle ist, warum sind wir dann nicht die ganze Zeit draußen? Ich glaube, oft genug trauen wir uns als Christen gar nicht aus dem Stall heraus. Es ist doch schön gemütlich hier drin und warm. Wir kennen unsere Herden, hier gehören wir hin. Natürlich hat der Stall auch wichtige Funktionen des Schutzraumes. Hier ist der Hirte, der unsere Bunden pflegt, wenn wir in den Graben gefallen sind. Wir dürfen jederzeit in den sicheren Stall zurückkehren, auch wenn wir mal ausgebüxt sind. Der dritte Punkt: Kirche als Gegenraum. Vielleicht ist das Türbild auch eine Einladung, uns ab und zu aus dem gewohnten Kontext herauszuwagen. Nicht nur persönlich, sondern auch als Kirche. Als Gemeinden in der Stadt sind wir schon eine Heterotopie, ein Andersort, ein Gegenraum zu dem, was für Stadtmenschen normal ist. An unserem Ort gelten natürlich auch Regeln und Normen und manchmal hoffen wir, dass sie bewusst entgegen zu den Werten der restlichen Gesellschaft stehen. Dazu müssen wir aber natürlich erstens wissen, was denn genau die Menschen außerhalb des Schafstalls antreibt und bewegt. Und dann müssen wir überlegen, was wir ihnen vermitteln, was bei Gott anders ist und was die Einladung zu einem Leben im Überfluss genau bedeutet. Leben im Überfluss zu haben bedeutet weder, dass wir unser Ich komplett aufgeben und das eigene Wollen in einer Art asketischer Selbstauflösung mit ganz viel Disziplin überwinden, noch bedeutet es aus meiner Sicht den kompletten Selbstverlust in maßlosen Partys, Exzessen oder immer neuen Events. Jesus zeigt und lehrt eben auch, dass ein Mensch zwar alles in dieser Welt gewinnen kann, aber es ihm gar nichts nützt, wenn er dabei seine Seele verliert. Die Botschaft vom Evangelium, dass Gott uns aus lauter Gnade und Güte errettet, ist ja nach wie vor eine Gegenbotschaft zu den Slogans unserer Gesellschaft. Nicht durch Leistung, sondern durch Liebe werden wir gerettet. Und aus der Liebe heraus beuge ich mich dem Willen Gottes, weil ich verstanden habe, dass er mein Bestes will und das Beste für seine Welt. Die Verheißung, dass trotz allem, was schon kaputt gegangen ist in unserem Leben oder obwohl wir schon ewig herumirren, Jesus mit offenen Armen auf jedes verlorene Schaf wartet, das ist eine andere Botschaft als die, die Menschen in unserer Gesellschaft normalerweise hören. Da heißt es, der oder die wurde abgehängt. Sie oder er ist durchs soziale Netz gerutscht. Da kann man nichts mehr machen. Wir schaffen es nur leider nicht immer, diese gute Nachricht, dass Gott seine Schafe sammelt und auch dem einen hinterherläuft, um es zu suchen, zu vermitteln. Wie oft werden in christlichen Gemeinschaften die eigenen neuen Regeln im Schafstall das Wichtige und nicht mehr, dass Gott ein Leben in Fülle schenken will. Oft verbauen dann unsere Regeln anderen Menschen den Zugang zu Gott. Petra Bahr, Regionalbischöfin in Hannover, hat es einmal in einer Rede so ausgedrückt.
Er hat gesagt, wenn die Kirchen keine Orte der Fides Creatrix, keine Räume für die Entfaltung der Kreativität des Glaubens in der Gegenwart mehr sind, dann treten an die Stelle der Glaubensabenteuer, die sich fröhlich und getragen dem ungesicherten Leben zuwenden, die Wächter von Kirchenanstand und Rechtgläubigkeit ohne persönlichen Lebensgewinn und Orientierung.
Oder ganz anders ausgedrückt, wenn wir als Gemeinden einen Türsteher haben, der nur noch bestimmte Leute rein und rauslässt, ist irgendetwas schiefgelaufen. Und wenn wir mehr Energie darauf verwenden, dass die Schafe im Stall sich alle ordentlich benehmen, als darauf zu schauen, ob da draußen verwundet Schafe sind, die vielleicht einen Platz im Stall brauchen, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Nicht in der Abgrenzung nach draußen, sondern weil es da eine Tür gibt, die auch herausführt in das freie Weideland. Oder, wie Petra Bahr es nennt, das ungesicherte Leben. Können wir immer wieder andere Menschen begegnen. Es ist auch okay, ab und zu im Schafstall zu bleiben und sich in der Wolle der anderen zu wärmen. Aber die richtigen Abenteuer finden außerhalb des Stalles statt. Und die Begegnung mit einsamen und verlorenen Schafen, wie wir sie einmal waren, sowieso. Oder nur, um noch einmal Petra Bahr zu zitieren.
Wer die Kirche im Dorf lassen will, ohne sie in ein Museum zu verwandeln, sollte ihre Türen weit öffnen, nicht nur um die Welt hereinzulassen. Der christliche Glaube gehört nicht in dunkle, stickige Gebäude. Er lebt von der engagierten Zeitgenossenschaft an der frischen Luft, auch wenn es mal etwas zugig werden kann.
Allerdings stellen wir auch fest, dass unser Leben eben noch nicht der Himmel auf Erden ist. Im Projekt Kirche bieten inzwischen zwei Leute regelmäßig sogenannte Reset-Wochenenden an. Da geht es um ein Wochenende bewusst mit Fokus auf sich selbst und im Idealfall Gott, ohne Handys und sonstige Ablenkungen, die der Alltag so bietet. Vorletztes Jahr war ich mit 7 Leuten aus dem Projekt Kirche in Buberow, einem kleinen Dorf im Oberhavelland. Da gibt es in der Dorfmitte eine kleine alte Kirche und ein paar Häuser und drumherum ganz viel Natur. Freitag und Samstag hatten wir auch strahlenden Sonnenschein dazu. Fremde Menschen haben mich auf der Straße gegrüßt und wir haben zusammen gekocht, gesungen und füreinander gebetet. Und da dachte ich kurz, ach, so ähnlich muss der Himmel sein. Mein Leben mit Jesus fühlt sich aber nicht immer nach Buberow und grünen Weiden an, sondern oft genug habe ich das Gefühl, dass der Boden, auf dem ich stehe, eher niedergetrampeltes Gras oder von zu viel Sonne verbrannte Wiese ist. Jesus als die Tür ist ein Versprechen, dass es noch etwas außerhalb des Schafstalls gibt. Die saftige Wiese, das Auenland. Im Hier und Jetzt ist es aber noch eine Utopie. Wir sind in dieser Welt umgeben von Zerbruch, Krankheit und in Berlin auch von ganz viel Verlorensein. Da müssen wir nur einmal länger mit der U-Bahn fahren oder ein paar Minuten in irgendeinem Bahnhof der Innenstadt stehen. Aber diese Dinge finden wir natürlich auch in unserem persönlichen Leben als Christ. Es ist auch gut, dass wir die Dystopien, die Schreckensorte und aussichtslosen Situationen in unserem Leben und dann und dem unserer Mitmenschen und Freunde wahrnehmen. Der Dogmatikprofessor Hans-Joachim Sander nennt diese Situationen Andersorte des Lebens, für die wir aus dem bisherigen, aus unserer Tradition heraus erst einmal keine Lösungen finden können, aber für die auch die säkulare, postmoderne keine Antwort bietet. Er schreibt:
Kann der Glaube an Gott eine wichtige Rolle spielen, weil Gott selbst sich an Heterotopias, also Andersorten wie dem Exil, dem zerstörten Jerusalem, dem Kreuz auf Golgatha, dem leeren Grab, der zerstrittenen Gemeinde von Korinth sichtbar macht. Deshalb ist ein pastoral konstituierter Glaube eine öffentliche Religion, die mit den Zeitgenossen nach authentischen Orten der Fülle sucht, nach denen sich ein säkulares Zeitalter so sehr sehnt. Wer von Gott spricht, ist auf Heterotopien geeicht. Das ist die Weltfähigkeit des Glaubens.
Jesus selbst hat am Kreuz den schlimmsten Schreckensort der Welt erlebt. Er als die Tür ist aber auch ein Versprechen, dass es noch einen anderen Ort gibt. Die saftige Wiese, das Auenland, eine ewige Gemeinschaft mit Gott, ein weiterer Gegenraum. Vielleicht auch eine Utopie, von der wir nur hoffen, dass sie irgendwann Wirklichkeit wird. Durch das Schlüsselloch der Stalltür können wir nach draußen gucken und bereits einen Blick auf das erhaschen, was Jesus uns verspricht. Die deutsche Theologin Dorothee Sölle, deren 20. Todestag vor 2 Jahren war, hat mit ihren Worten einmal das beschrieben, was ich als das Leben in Fülle bezeichnen würde.
Grenzenlos glücklich, absolut furchtlos, immer in Schwierigkeiten. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne, schöner, als ich jetzt bin, glücklicher, als ich mich traue, freier, als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.
Amen.